mit unserem Leben? Was macht das in deinem und meinem Leben? Vielleicht ist es, dass du wie David Vertrauen lernen darfst und dabei nicht aufgibst, hatten wir in der ersten Predigt. Oder wie Elia im Gebet vertraust. Oder wie Esther Gott vertrauen kannst, auch wenn er gefühlt weit weg ist. Vielleicht geht es dir aber auch wie dem Blinden in Jericho, der sich die Frage stellt, kann ich wirklich mein ganzes Vertrauen auf Gott setzen? Oder vielleicht wie Hiob, der lernt, Gott auch im Leid zu vertrauen. Heute wollen wir uns über eine letzte Form, wahrscheinlich haben wir nicht alle Vertrauensformen, die es gibt, abgehandelt, aber zumindest um eine letzte Form in dieser Reihe des Vertrauens gegenüber Gott beschäftigen. Und dazu schauen wir uns zwei, den einen deutlich mehr als den anderen, aber am Ende doch zwei der Jünger Jesu an. Dazu schlagen wir auf Lukas 6, Abvers 12. In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf den Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er die Apostel nannte. Es waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, und Simons Bruder Andreas. Dann Jakobus und Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas und Jakobus, der Sohn von Alpheus, sowie Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer. Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Vermutlich haben einige von uns diese Stelle schon mal gehört oder selbst gelesen. Das waren die 12 Jünger Jesu, die engsten Nachfolger und Vertrauten, die er hatte. Und den ersten Jünger, über den wir heute reden wollen, ist Judas Iskariot. Judas Iskariot? Also wer gerade nicht versteht, warum wir in einer Predigt über Vertrauen den wohl am wenigsten vertrauenswürdigsten Jünger von Jesus nehmen, der ist genau im Thema angekommen, Vertrauen, auch wenn ich es nicht verstehe. Wer war dieser Judas Iskariot und warum hieß er überhaupt Iskariot? Ich meine, nicht jeder der Jünger hatte einen Zweitnamen, oder? Nun, es machte eine einfache Sache notwendig, dass er einen Zweitnamen bekam, denn wie wir in Vers 16 lesen, gab es zweimal einen Judas. Und ich glaube, bei dem Werdegang, den unser Judas Iskariot noch hinlegt, ist es wichtig zu unterscheiden, welcher ist. Bei Judas hieß der Vater Simon, das hätte man jetzt auch machen können, also Judas, Sohn des Simon, hatten wir an anderer Stelle auch, dass jemand nach dem Vater benannt wurde. Aber es hat sich irgendwie Iskariot durchgesetzt. Es gibt da verschiedene Thesen, woran das liegt. Möglicherweise für den Ort Kariot, aus dem er angeblich gekommen ist. Es gibt aber auch noch andere Thesen. So genau weiß man das nicht. Was wir aber wissen, und das finde ich bemerkenswert, Judas Iskariot war auch berufen von Jesus. Jesus hatte die ganze Nacht gebetet, und dann unter anderem ihn als einen der engsten 12 ausgewählt. Obwohl, wie der Autor Lukas vorgreift, er der Verräter sein würde. Und wir wissen, dass Jesus von Anfang an wusste, dass er das sein würde. Dennoch hat er ihn berufen zu seinen engsten Jüngern. Noch spannender wird es aber, wenn wir uns die Parallelstelle dazu mal anschauen. Wir haben ja 4 Evangelien, das heißt, manche Ereignisse von Jesu Leben sind auch in anderen Evangelien mitbezeugt. Und schauen wir mal, wie es in Markus 3, Vers 14 heißt. Dann wählte er 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die rettende Botschaft zu verkünden und mit seiner Vollmacht Menschen aus der Gewalt dämonischer Mächte zu befreien. Amen. Klingt gut, oder? Menschen aus der Gewalt dämonischer Mächte zu befreien. Aber Moment mal. Die 12 sollten das tun, ne? Also auch Judas Iskariot? Der Judas Iskariot, der Jesus später verriet, hat Dämonen ausgetrieben? Jesus gab ihm sogar die Kraft dazu? Also wir haben jetzt kein Zeugnis, wo dann explizit steht, dass er es gemacht hat, aber da der Auftrag an alle 12 geht, können wir schon davon ausgehen, dass er das getan hat. Wieso gibt Jesus jemanden, der so ein großer Verräter ist, die Kraft dazu, etwas zu tun, wovon wir manchmal träumen würden, dass es doch auch in unserem Leben geschehen würde? Das verstehe ich nicht. Aber vermutlich könnte man noch andersrum fragen, wie kommt es, dass einer, der Gottes Wirken so machtvoll erlebt hat, Zeichen und Wunder gesehen hat, die Jesus getan hat? Er war überall dabei. Wie kann es sein, dass er sich am Ende gegen Jesus entscheidet? Ich meine, die Sache müsste doch klar sein, oder? Wie kann es denn sein, dass Menschen, die wir kennen, die vielleicht jahrelang mit Gott unterwegs sind, erlebt haben, wie er wirkt, sich von ihm abwenden? Wie kann es sein, dass auch wir manches Mal vielleicht, wo wir doch erlebt haben, dass Gott in unser Leben gesprochen hat, uns manches Mal doch distanziert von ihm fühlen? Vertrauen, auch wenn ich es nicht verstehe. Über Judas erfährt man nach dieser Nennung nur noch eine Geschichte vor seinem Verrat. Und zwar in Johannes 12, Vers 1. 6 Tage vor Beginn des Passafestes kam Jesus wieder nach Bethanien, wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Martha half beim Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen. Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem kostbaren Nardenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn später verriet, falls wir es noch nicht gehört haben, meinte entrüstet, das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Jesus erwiderte, lass sie. Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Judas ging es ums Geld. Kein komisches Motiv in unserer heutigen Zeit, dass es einem Menschen um das Geld geht. Judas hat, sei es aus Vorherbestimmung, aus Verblendung durch den Satan, sei es durch eigene Entscheidungen, am Ende des Tages nicht verstanden, was wirklich zählt. Trotz der großen Zeichen und Wunder, die er erlebt hat, liebte er dennoch, immer noch, vielleicht aber auch wieder, das Geld mehr als Jesus. Er hatte nicht verstanden, dass wenn er Jesus vertrauen würde, er etwas viel, viel Wertvolleres hätte, als ihm all das Geld bringen könnte. Und ehrlich gesagt, manches Mal geht es uns auch so. Also vermutlich, ihr seid heilig. Mir geht es manches Mal so. Habe ich uns gerade mit Judas Iskariot verglichen? Ist vielleicht ein bisschen überzogen, das Bild, weil derartig verraten würden wir Jesus natürlich nicht. Und dennoch sind wir manches Mal doch auf dem Weg unterwegs, wo wir sagen, hey, wir wüssten, was jetzt das Beste wäre. Ganz nah bei Jesus zu sein, ihm voll und ganz in allen Lebenslagen zu vertrauen, unseren Fokus auf ihn zu richten, Zeit mit ihm verbringen, ja, das wäre das Beste. Und dann schauen wir die Serie noch kurz zu Ende, betreiben ein bisschen Doomscrolling auf TikTok oder Instagram, zocken wieder die halbe Nacht durch, achten mehr auf das Geld auf unserem Konto, auf das Auto, das wir fahren, auf das Haus, was wir besitzen, als auf das, was in unserem Leben wirklich zählt. Jesus. Jesus. Ein bekanntes Sprichwort in unserer Gesellschaft heißt, steter Tropfen hüllt den Stein. Hat vermutlich schon mal jemand gehört, ne? Okay, einer nickt, schön. Es meint, dass wenn man an etwas beharrlich dranbleibt, dass sogar so etwas Leichtes wie ein Wassertropfen einen ganzen Stein verformen kann und aushöhlen kann. In unserem Glaubensleben kann es ähnlich sein. Es kommt vielleicht eine Situation in unser Leben, wo wir Gott nicht verstehen, wo wir nicht verstehen, was er tut oder vielleicht auch, was er nicht tut. Und dann ein Stückchen von dem Vertrauen, das wir vorher hatten, an ihn verlieren. Zu diesem Zeitpunkt sind wir noch wie der Stein. Noch ist nicht viel passiert, es war ja nur ein Tropfen. Aber wenn immer und immer wieder weitere dieser Tropfen hinzukommen, wenn immer und immer wieder weitere Situationen hinzukommen, in denen wir Stück für Stück sagen, ja, da vertraue ich Gott nicht, da vertraue ich Gott nicht, da vertraue ich Gott nicht, dann ist die Frage, was das mit unserem Glauben macht und ob es ihn wie diesen Stein irgendwann aushöhlt. Vertrauen ist schwer, gerade wenn wir es nicht verstehen, aber gerade deswegen so wertvoll. Nun, was tut Judas, nachdem ihm Jesus klar sagt, worauf er hätte achten sollen? Matthäus 26, 14. Anschließend ging einer der 12 Jünger, Judas Iskariot, zu den obersten Priestern und fragte, was zahlt ihr mir, wenn ich Jesus an euch ausliefere? Sie gaben ihm 30 Silbermünzen. Also gerade mal 10% von dem mit dem Öl. Ne? Also das war irgendwie nicht so endlos viel. Aber von da an suchte Judas eine günstige Gelegenheit, um Jesus zu verraten. Er konnte vielleicht nicht gut mit Kritik umgehen. Aber spannend ist seine Reaktion auf Jesu Aussage. Ihm passt nicht, was Jesus sagt und was er tut, ist, er sucht nicht die Nähe Gottes, um das irgendwie zu klären, sondern er geht auf Distanz. Er geht auf Distanz. Wisst ihr, ich bin ja jetzt verheiratet, noch nicht so viele Jahre wie einige andere hier, aber wir haben Konflikte in unserer Ehe. Das ist jetzt nicht das dramatische Thema der Welt, wo wir jetzt hier darüber reden, was für große Konflikte wir haben. Es sind keine großen Konflikte, aber auch in unserer Beziehung kommen Konflikte vor. Vermutlich jedes Ehepaar, das ein paar Jahre zusammen ist, wird merken, ja, kennen wir irgendwo. Was ist jetzt entscheidend in einem Konflikt? Machen wir alle das, was Judas Iskariot macht? Distanzieren wir uns von unserem Ehepartner? Verraten ihn für 30 Silbermünzen? Nein, natürlich nicht. Weil fatal für eine Beziehung wäre es, wenn wir nach einem Konflikt in die Distanz gehen. Entscheidend, zumindest sind alle Konflikte, die ich mit meiner Frau bislang hatte, war das der entscheidende Moment, der Moment, wo man wieder aufeinander zugeht. Wo man wieder aufeinander zugeht und die Nähe des anderen sucht. Genau vor dieser Wahl stand Judas hier. Er hätte die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, Jesus, du siehst es anders als ich. Ich gehe wieder in die Nähe zu dir. Aber er geht auf Distanz zu ihm. Und entscheidend für uns ist in unserem Glaubensleben, wann immer Gott etwas tut oder nicht tut, was wir nicht verstehen, wo wir sagen, wie soll ich dir vertrauen? Ich verstehe es einfach nicht. Dass wir dann nicht die Distanz zu ihm suchen, sondern die Nähe, damit sich unsere Beziehung mit ihm klären kann. Es ist gut, wenn man irgendwann auch an den Punkt kommt, diese Konflikte zu klären. Es ist nicht gut, wenn alle Konflikte da für Ewigkeiten offen rumliegen, aber fatal wäre, dann auf Distanz zu gehen. Und wisst ihr, das Großartige ist ja, die Nähe zu Gott macht Jesus ja selber in seinem Sterben und seiner Auferstehung möglich. Weil wäre Jesus nicht am Kreuz gestorben und wieder auferstanden, dann müsste Gott sagen, naja gut, jetzt hatten wir einen Konflikt, von jetzt an besteht Distanz. Aber genau das wird ja durch Jesus möglich. Genau das ist die Botschaft vom Kreuz. Hey, Nähe zu Gott ist möglich. Ganz besonders da, wo wir vielleicht noch Konflikte mit ihm haben. Ganz besonders da. Das hat Jesus möglich gemacht. Judas geht in die Distanz und der Weg geht weiter. Matthäus 26, Vers 20. Am Abend dieses Tages nahm Jesus mit den 12 Jüngern am Tisch Platz. Beim Essen erklärte er ihnen: Ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten. Bestürzt fragte einer nach dem anderen: Du meinst doch nicht etwa mich, Herr? Jesus antwortete: Einer von euch, der mit mir zusammen sein Brot in die Schüssel getaucht hat, ist es. Der Menschensohn muss zwar sein Leben lassen, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, damit ist die Bibel gemeint, aber wehe dem, der ihn verrät. Dieser Mensch wäre besser nie geboren worden. Judas, der ihn später verraten würde, fragte wie die anderen auch: Rabbi, ich bin es doch nicht, etwa. Da antwortete ihm Jesus: Doch, du bist es. Aus einem der anderen Evangelien wissen wir, dass Jesus das wohl nicht allzu laut am Tisch gesagt hat und die anderen Jünger dementsprechend noch in Unkenntnis waren über den großen Verrat des Judas. Aber ich finde es schon Wahnsinn, dass Jesus mit ihm Abendmahl feiert und er so scheinheilig ist, obwohl er ja schon die 30 Silbermünzen eingetütet hat und sagt: Ich bin es doch nicht. Es gibt manche Thesen, die behaupten, Judas Iskariot wäre einer von den Guten gewesen. Es begründet sich dann darauf: Naja, erst durch seinen Verrat wurde Jesus Kreuzestod möglich. Naja, okay. Also, wenn Jesus selber aber sagt, dieser Mensch wäre besser nie geboren worden, dann weiß ich nicht, ob sich diese These stützen lässt. Trotzdem, wenn man ein bisschen recherchiert zu ihm, findet man sehr viele dieser Thesen. Deswegen wollte ich das nicht unerwähnt lassen. Ich meine ja, was richtig ist. Gott hatte den Verrat von Judas eingeplant. Es war jetzt nicht überraschend für ihn, dass da einer kommen würde, der ihn verrät. Es war eingeplant von Gott. Aber eingeplant heißt ja noch lange nicht, dass das gut war. Es heißt nur, dass Gott dabei nicht das Zepter aus der Hand verloren hat und überrascht war, was passiert ist. Er wusste, was kommen würde. Und er wusste, dass sein Plan gelingen würde. Und trotzdem war das, was Judas gemacht hat, nicht richtig. Matthäus 26, 36. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane hieß. Dort bat er sie: Setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte: Wir haben ein paar Verse übersprungen. Ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Jetzt ist es soweit. Die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird dem gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf. Lasst uns gehen. Der Verräter ist schon da. Noch während Jesus sprach, kam Judas, einer der 12 Jünger, zusammen mit einer großen Gruppe von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes hatten sie geschickt. Judas, der Verräter, hatte mit den Bewaffneten ein Zeichen vereinbart. Der Mann, dem ich zur Begrüßung küssen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen. Er ging direkt auf Jesus zu. Sei gegrüßt, Rabbi, sagte er und küsste ihn. Jesus sah ihn an: Mein Freund, tu, was du dir vorgenommen hast. Sofort traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Das soweit der große Verrat des Judas. Und dennoch endet seine Geschichte an der Stelle nicht, denn sie geht ein paar Verse später weiter. Kapitel 27, Vers 1. Am frühen Morgen fassten die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes gemeinsam den Entschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn gefesselt abführen und gar übergaben ihn Pilatus, dem römischen Statthalter. Als Judas, der Verräter, sah, dass Jesus zum Tode verurteilt werden sollte, tat es ihm leid, was er getan hatte. Er brachte den obersten Priestern und den führenden Männern des Volkes die 30 Silbermünzen zurück. Ich habe Unrecht getan und einen Unschuldigen verraten, bekannte er. Was geht uns das um? Gaben sie ihm zur Antwort: Das ist deine Sache. Dann nahm Judas das Geld, warf es in den Tempel. Dann lief er fort und er hängte sich. Was für ein trauriges Ende. Eine Person, die Jesus selbst ja berufen hat. Ein Mann, der am Ende merkt, dass er auf dem falschen Weg war und als Konsequenz zieht er den Selbstmord. Judas Lebensweg mit Jesus war kein, ich bin ein prima Jünger und oh, ich werde auf einmal zum Verräter. Nein, wir sehen in seinem Leben, ihm war Geld wichtiger, er hat die Kasse veruntreut. Das sind die Dinge, von denen wir berichtet wissen. Und er ließ sich nichts sagen von Jesus. Es war kein, ich bin der beste Jünger aller Zeiten und oh, da ist ein Verrat da, wie konnte das sein? Nein, es war ein Weg, den er gegangen ist. Vielleicht war er am Anfang auch super motiviert und voll noch dabei und hat irgendwann im Laufe der Zeit sich abgewandt von Jesus. So genau wissen wir das nicht. Aber am Ende des Tages war es kein von heute auf morgen, sondern ein langer Weg, der ihn begleitet hat. So wie ein Tropfen auch lange braucht, einen Stein auszuhöhlen. Vielleicht lag es daran, dass er nicht verstand, was Jesus tat und dadurch in die Distanz ging. Auch in unserem Leben kann es immer wieder Dinge geben, die wir nicht verstehen. Vielleicht die Gebote Gottes, vielleicht Impulse des Heiligen Geistes, die uns in eine Richtung lenken wollen, die uns aber nicht so gefällt. Bei denen wir nicht verstehen, warum. Warum soll ich bis zur Ehe mit dem Sex warten? Warum soll ich mich nicht wie anderen durchmogeln bis zur Beförderung? Warum soll ich denn meinem Ehepartner treu sein? Warum dies, warum jenes? Und jetzt ist Judas natürlich ein abschreckendes Beispiel. Also keiner von uns ist so wie Judas. Und es geht auch in dieser Predigt uns nicht darum, Angst zu machen, zu sagen so, oh Mann, pass bloß auf, sonst geht's dir wie Judas. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber wir dürfen uns ein Bewusstsein machen, dass wir Gott auch dann immer wieder unser Vertrauen schenken dürfen, wenn wir ihn nicht verstehen. Und dass ein Nichtverstehen von Gott nicht bedeutet, dass wir diesen Weg immer weitergehen, sondern dass es auch manchmal heißt, okay Gott, ich habe es immer noch nicht verstanden, aber okay, ich vertraue dir halt jetzt mal. Auch wenn Gott die Frage zu deiner Zufriedenheit noch nicht beantwortet hat, ihm zu vertrauen, dass es dennoch gut mit dir meint. Klingt jetzt irgendwie leicht gesagt, ne? So kann man ja so gut hier vorne sagen, ja, vertraue einfach, auch wenn du es nicht verstehst. Ist ja gar kein Problem, oder? Ich sprach eingangs davon, dass wir heute über zwei Jünger reden werden. Und jetzt ist endlich der zweite dran. Der zweite Jünger, dessen Handeln uns ein Vorbild sein kann. Wir lesen von ihm in Johannes 6, Vers 3. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf einen Berg. Und dort setzte er sich. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus. Wo können wir für all diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, wir müssten über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Da sagte ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt forderte Jesus die Jünger auf, sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer ließen sich auf dem Boden nieder, der dort von dichtem Gras bewachsen war. Außerdem noch viele Frauen und Kinder. Dann nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen. Jeder bekam so viel er wollte. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie, und so füllten sie noch 12 Körbe mit Resten. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Andreas sagt hier, wir haben, oder zumindest dieser Junge hat, 5 Brote und 2 Fische. Aber was ist das schon bei so vielen Menschen? Ich weiß nicht, ob Andreas viel Vertrauen in diesem Moment hatte, dass das irgendwie aufgehen würde mit 5 Broten, 5.000, wahrscheinlich sind es eher 10, 20.000 mit Frauen und Kindern, Menschen zu versorgen. Das ist nicht möglich, ne? Also es ist uns klar, selbst wenn die sehr große Brote hatten. Wir wissen leider nicht, was wir dachten, aber was er tat, kann uns zum Vorbild werden. So oft wir vielleicht nicht verstehen, was Jesus tut oder was er nicht tut in unserem Leben, dürfen wir sagen, 5 Brote, 2 Fische. Jesus, ich habe keine Ahnung, wie das reichen soll, aber hier, ich habe 100 Euro. Jesus, ich habe keine Ahnung, wie der Konflikt in meiner Familie gelöst wird. Ich bin sogar selber noch verletzt, aber bitte gebrauche mich, ein Segen zu sein. Jesus, ich habe doch nur so wenig Glauben. Aber das Wenige, das gebe ich dir. Ich möchte abschließen mit einem Abschnitt aus einer Buchreihe, die ich als Kind gelesen habe und die ich derzeit wieder lese. Sie heißt Der Schlunz. Wo hat Gott denn in so kurzer Zeit das ganze Wasser hergeholt? Lukas kletterte nun ebenfalls auf den Strandkorb, aber bei ihm sah das wesentlich umständlicher und ungeschickter aus. Adelheid ist gerade nicht da, oder? Aber wenn, die wär's nicht gemeint. Japste wieder nach Luft. Also empörte sie sich, aber wieder blieb sie sitzen und zuppelte an ihrem Handtuch. Nele hatte sich in den Sand gesetzt und schaute vergnügt zu, wie Lukas sich bemühte, nach oben zu klettern. Auch als Lukas sich aufrichtete, stand er nicht so lässig da wie sein Freund, der Schlunz. Von hier aus konnte er in einiger Entfernung die Nordseeinseln sehen und dahinter alles voller Wasser. Über die Hälfte der Erde ist mit Wasser bedeckt. Aber wo kam das Wasser her? Wo war es vorher? Diese Frage war Lukas noch nie in den Kopf gekommen. Ich weiß es auch nicht. Und die Pflanzen, redete Schlunz weiter, ohne seinen Blick vom Meer zu nehmen. Wie konnten die alle an einem Tag wachsen? Waren die Bäume alle auf einmal plötzlich da? Das Gras? Musste Gott das nicht erst säen? Lukas wusste auch keine Antwort. Komisch. Noch nie hatte er das alles in Frage gestellt. Und jetzt plötzlich hörte sich das alles ziemlich merkwürdig an. Und der Himmel, die Sterne, alles an einem Tag? Und wie und was war über der Erde, bevor es da einen Himmel gab? Nichts? Und einen Tag später ein Himmel? Jetzt sah Schlunz seitlich zu Lukas rüber, der ebenfalls auf das Meer starrte. Und das alles glaubst du? Tja, sagte Lukas langsam. Eigentlich schon. Dann schauten sie wieder auf das Meer. Eigentlich? Wiederholte Schlunz. Und dann fragte er, und uneigentlich? Und uneigentlich? Lukas musste lachen, er sah Schlunz ins Gesicht. Uneigentlich weiß ich auch nicht, wie ich das erklären soll. Schade, sagte Schlunz und wurde wieder ernst. Ja, sagte Lukas, und so geht es mir mit Gott. Ich kann das alles nicht erklären. Ich weiß nicht, woher Gott so schnell so viel Wasser geholt hat. Aber ich weiß, dass Gott das alles gemacht hat, weil er mein Freund ist und weil ich sein Freund bin. Weil er mein Freund ist und weil ich sein Freund bin. Egal wie jung oder alt wir sind, egal wie lang oder kurz im Glauben wir sind, Fragen haben wir immer. Und die Frage ist aber, wie gehen wir mit ihnen um? Machen wir es wie Lukas am Ende der Geschichte und sagen, ich weiß es auch nicht so genau, aber Jesus ist mein Freund und ich bin sein Freund und deswegen passt das, hoffe ich, schon mal so. Oder wie Andreas und sagen, boah, so viele Menschen, 5 Brote, 2 Fische, keine Ahnung, wie das werden soll, aber mach du mal, Jesus. Oder wie wir, indem wir vertrauen, auch wenn wir es nicht verstehen. Wir gehen nun in eine Zeit des Lobpreises und das erste Lied, das wir singen werden, ist Neuer Weg. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht hast du Zweifel gegenüber Gott, vielleicht hast du Momente in deinem Leben, wo du Gott nicht vertraust, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Dann sing dieses Lied über dein Leben aus. Gott kann immer einen neuen Weg schaffen für dich. Immer. Und da, wo du merkst, hey, mein Vertrauen, es braucht gerade Unterstützung, nutz doch das Angebot. Hinten wird ein Gebetsteam bereitstehen, was gerne für dich betet und dein Glauben auf diese Weise stärkt. Lass uns diese Zeit nutzen, denn Gott kann immer neue Wege schenken. Und lass uns ihm vertrauen, auch wenn wir es nicht verstehen.